Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 107, Ma'un.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-dini fadhalika alladhi يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit kleinen Erläuterungen versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du ihn gesehen, der die Religion Gottes einschließlich des jüngsten Gerichtes als Lüge bezeichnet? Es ist der, der in aller Roheit und Ungerechtigkeit die Weise von sich stößt und nichts für die Sättigung der Bedürftigen tut. Daher, weh denen, die zwar das Gebet verrichten, doch das, was sie im Gebet sprechen, nicht praktizieren. Die in ihrer Scheinheiligkeit nur gesehen sein wollen, wenn sie beten, und davon absehen, die Bedürfnisse der Bedürftigen zu stillen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 20. Juli 2022, gleich dem 29. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Moral islamisch gesehen«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Kuniko kam aus dem Land der aufgehenden Sonne«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer bei Treffen mit Putin. Amerikaner müssen aus Region östlich des Euphrat in Syrien ausgewiesen werden. Abschlusserklärung des Dreiergipfels in Teheran, es gibt keine militärische Lösung des Syrien-Konflikts. Iran, Besetzerregime von Al-Quds ist Feind islamischer Länder. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer bei Treffen mit Putin. Amerikaner müssen aus Region östlich des Euphrat in Syrien ausgewiesen werden. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution ist am Dienstagabend in Teheran mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammengetroffen. Ayatollah Khamenei betonte bei diesem Treffen, dass die globalen Ereignisse eine bilaterale und zunehmende Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland notwendig machten und fügte hinzu, es gibt viele Vereinbarungen und Verträge zwischen unseren beiden Ländern, wie im Öl- und Gassektor, und diese müssen weiterverfolgt und umgesetzt werden. Er bezeichnete die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland, insbesondere nach den westlichen Sanktionen, als notwendig und vorteilhaft für beide Länder. Zu den Ereignissen in der Ukraine sagte er, Krieg ist ein hartes und schwieriges Feld und die Islamische Republik Iran ist in keinster Weise froh darüber, dass die einfachen Leute darunter leiden. Aber im Fall der Ukraine würde die andere Seite einen Krieg aus eigener Initiative auslösen, wenn sie nicht die Initiative ergriffen hätten. Der Revolutionsführer betonte, dass der Westen ein starkes und unabhängiges Russland völlig ablehne und bezeichnete die NATO als eine gefährliche Vereinigung. Hinzufügend sagte er, wenn der Weg zur NATO offen ist, kennt sie keine Grenzen und wenn sie nicht in der Ukraine gestoppt wird, würde die NATO irgendwann später unter dem Vorwand der Krim diesen Krieg beginnen. Er bezeichnete die Syrienfrage als sehr wichtig und betonte die Position der Islamischen Republik Iran, sich einem militärischen Angriff auf dieses Land zu widersetzen und die Notwendigkeit, diesen zu verhindern. Ein weiteres wichtiges Thema bei der Syrienfrage ist die Besetzung der fruchtbaren und ölreichen Gebiete östlich des Euphrat durch die Amerikaner. Dieses Problem sollte gelöst werden, indem sie aus diesem Gebiet vertrieben werden. Ayatollah Khamenei verurteilte die Einmischung des zionistischen Regimes in die Angelegenheiten der Region und lobte die jüngsten Positionen des russischen Präsidenten gegenüber den Zionisten. Er hob außerdem die Bedeutung der Wachsamkeit gegenüber den Täuschungen des Westens hervor und ergänzte, die Amerikaner sind sowohl anmaßend als auch gerissen und einer der Faktoren des Zusammenbruchs der ehemaligen Sowjetunion war die Täuschung mit der amerikanischen Politik. An Putin adressiert, sagte er, natürlich hat Russland während ihrer Zeit seine Unabhängigkeit bewahrt. Das geehrte Revolutionsoberhaupt befürwortete auch die politische Maßnahme, die nationalen Währungen in den Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu nutzen und andere Währungen anstelle des Dollars zu verwenden, und fügte hinzu, der Dollar sollte schrittweise aus den globalen Transaktionen entfernt werden. Bei diesem Treffen in Teheran sagte der russische Präsident zu den Ereignissen in der Ukraine: Niemand ist für Krieg und der Verlust von Menschenleben ist eine große Tragödie, aber das Verhalten des Westens hat uns keine andere Wahl gelassen, als zu reagieren. Er nannte die Faktoren und Wurzeln der Differenzen zwischen Russland und der Ukraine, insbesondere die provokativen Aktionen des Westens und der USA in den letzten Jahren, einschließlich des Staatsstreichs in der Ukraine, sowie die Expansionspolitik der NATO, entgegen ihren früheren Verpflichtungen, jedes Vordringen in Richtung Russland zu vermeiden, und fügte hinzu, die europäischen Länder sagten, sie seien gegen die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, aber sie hätten dieser unter amerikanischem Druck zugestimmt, was ihren Mangel an Souveränität und Unabhängigkeit zeigt. Unter Bezugnahme auf den Missbrauch des Dollars durch die USA als Instrument für Sanktionen und zur Plünderung anderer Länder bezeichnete der russische Präsident dieses Vorgehen als zu ihrem eigenen Nachteil, welcher das globale Vertrauen in diese Währung schwäche und die Länder dazu zwinge, alternative Währungen zu verwenden. Er ergänzte, Russland und Iran entwerfen neue Methoden zur Verwendung nationaler Währungen in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Nachdem der russische Präsident die Positionen des Revolutionsführers in Bezug auf die Kaukasusregion begrüßte, bezeichnete er die Stellungnahmen beider Länder in der Syrienfrage, einschließlich der Ablehnung eines militärischen Angriffs auf den Norden dieses Landes, als vollständig übereinstimmend und sagte, die Region östlich des Euphrat muss unter der Kontrolle der syrischen Streitkräfte stehen. Er hob hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in allen Bereichen und bei allen Projekten vorangehe und ergänzte, Iran und Russland bekämpfen gemeinsam den Terrorismus in Syrien und im militärischen Bereich versuchen wir, die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern zu entwickeln, ebenso wie die Zusammenarbeit und die trilateralen Manöver mit China. Abschlusserklärung des Dreiergipfels in Teheran: Es gibt keine militärische Lösung des Syrien-Konflikts. Iran, Russland und die Türkei haben in der Abschlusserklärung ihres Gipfeltreffens im Astana-Format am Dienstagabend in Teheran bekräftigt, dass es keine militärische Lösung des Konfliktes in Syrien gibt. Das 7. Gipfeltreffen der Garantieländer im Astana-Friedensprozess für Syrien fand am Dienstagabend unter Präsenz von Präsidenten Russlands, der Türkei und Irans statt. In der Abschlusserklärung des Gipfels hieß es, die drei Gipfelteilnehmer bekennen sich zur Wahrung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens und bekräftigen die Respektierung der Ziele und Grundsätze der UN-Charta, die durch keinen Schritt geschwächt werden dürfen. Die Erklärung verurteilte die zunehmende Präsenz terroristischer Gruppen und ihre Terroraktionen in verschiedenen Regionen Syriens, darunter ihre Angriffe auf zivile Einrichtungen, und unterstrich die Notwendigkeit, dass alle für den Norden Syriens getroffenen Vereinbarungen in vollem Umfang umgesetzt werden. Die Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei als Garanten des Astana-Prozesses bekräftigten ihren Willen gegen separatistische Bestrebungen zur Schwächung der syrischen Souveränität sowie gegen die Gefährdung der nationalen Sicherheit der Nachbarländer Syriens durch grenzübergreifende Angriffe vorzugehen. Sie lehnten sich gegen den illegalen Verkauf des syrischen Öls und die Aneignung von Einkommen aus dem Ölverkauf auf, die Syrien gehören. In der Erklärung des Dreiergipfels hieß es weiter, die Präsidenten Irans, der Türkei und Russlands bekräftigten erneut ihre Entschlossenheit, die derzeitige Zusammenarbeit fortzusetzen, um alle terroristischen Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen endgültig zu vernichten. Sie forderten zudem den Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur gemäß des humanitären Völkerrechts. Iran, Russland und die Türkei vereinbarten, mehr Anstrengungen zu unternehmen, um eine dauerhafte Normalisierung der Situation in der Deeskalationszone von Idlib und ihrer Umgebung, insbesondere der humanitären Lage, sicherzustellen. Die Präsidenten der drei Staaten brachten ihre tiefe Besorgnis über die humanitären Bedingungen in Syrien zum Ausdruck und lehnten alle einseitigen Sanktionen ab, die gegen das Völkerrecht, das humanitäre Völkerrecht und die UN-Charta verstoßen. Sie unterstrichen das Heimkehrrecht der syrischen Flüchtlinge und sprachen sich dafür aus, die freiwillige und sichere Rückkehr aller Syrer in ihre Heimat zu erleichtern. Die Staatschef der Garantieländer des Astana-Prozesses verurteilten ferner die militärischen Angriffe des israelischen Regimes auf Syrien als Verletzung des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts und der Souveränität und Territorialintegrität Syriens, die die Region destabilisiert und die Spannungen weiter verschärft. Neben der Syrien-Frage erklärten Raisi, Putin und Erdogan ihre Absicht, die trilaterale Koordination in verschiedenen Bereichen zu stärken, um die gemeinsame politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken. Die Astana Gespräche begannen auf Initiative Irans und Russlands und unterstützt von der Türkei im Jahr 2017 mit dem Ziel, die Krise in Syrien beizulegen und den Krieg, die Vertreibung und Zerstörung in diesem Land zu beenden. Die erste Runde dieser Gespräche fand in der kasachischen Hauptstadt damals noch mit dem Namen Astana statt, daher auch der Name Astana-Format. Iran, Besatzerregime von Al-Quds, ist Feind islamischer Länder. Der Minister für Verteidigung und Unterstützung der iranischen Streitkräfte, Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, hat beim Treffen mit dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar, der mit der hochrangigen politischen Delegation dieses Landes nach Teheran gekommen ist, das Besatzerregime von Al-Quds als wahren und ewigen Feind der islamischen Länder bezeichnet. Bei diesem Treffen sagte Brigadegeneral Ashtiani unter Bezugnahme auf den Normalisierungsprozess der Beziehungen einiger Länder in der Region mit dem berüchtigten und falschen zionistischen Regime, dass das Besatzerregime von Al-Quds der wahre und ewige Feind der islamischen Länder sei und bedauerlicherweise seien einige Entwicklungen im westasiatischen Raum das Ergebnis der Vernachlässigung dieser Tatsache. Der iranische Verteidigungsminister erklärte, dass die westasiatische Region nach einer turbulenten und chaotischen Zeit aufgrund der Bedrohungen durch Terrorismus, Extremismus, Separatismus und Stellvertreterkriege relative Ruhe erreicht habe, jedoch bedrohe der Schatten dieser Gefahren immer noch die Region und die Bedrohungen erforderten immer noch, dass wichtige Länder in der Region ihre Kapazitäten einsetzen, um Sicherheit zu schaffen. Mohammad Reza Ashtiani erklärte, dass der Ansatz der Islamischen Republik Iran bei regionalen Fragen auf der Beteiligung der regionalen Länder bezüglich der Lösung der Probleme durch Dialog liege und man die Respektierung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität der Länder betone und sich jeglichen Grenz- und Gebietsänderungen widersetze. Brigadegeneral Ashtiani sagte außerdem, dass Iran und die Türkei über erhebliche Kapazitäten in den Bereichen Verteidigung, Militär sowie auch bei der Verteidigungsindustrie verfügten und hob hervor, dass es glücklicherweise auch erhebliche Kapazitäten für die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Bereich der Verteidigungsindustrie gebe. Hulusi Akar, der Verteidigungsminister der Türkei, wies ebenso darauf hin, dass Iran und die Türkei viele Gemeinsamkeiten hätten und erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei wichtig sei, um die Sicherheit der beiden Länder und der Region zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten. Der türkische Außenminister erklärte, dass der Terrorismus heute eines der Werkzeuge des Imperialismus sei und die Feinde versuchten, Unsicherheit in der Region zu schaffen, indem sie dieses Werkzeug benutzten und Stellvertreterkriege begannen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig, bei Temperaturen um 36 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 33 Grad, Mashhad 31 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die erste Station der Nahostreise des US-Präsidenten Joe Biden war Israel. Israel darf nicht ohne grünes Licht aus Washington gegen Iran militärisch losschlagen, aber bekommt weiterhin alle US-Unterstützung auf dem Weg in die Dauererpressung gegen Iran, sein friedliches Atomprogramm zurückzufahren, ohne dass Washington die illegale Iran-Blockade vollständig aufhebt. In unserem Interview sieht neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörstel die USA im Vergleich zu China immer schwächer werden. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastoday.com/de abrufbar.
Herr Hostel, es gab dann am Ende des Besuches von US-Präsident in Jeddah ein Treffen mit Staatsoberhäupter von 6 Anrainerstaaten des Persischen Golfes sowie der ägyptische Präsident, der jordanische König sowie der stellvertretende Premierminister von Oman.
Ja.
Was hat man dort erreicht? Es gab Versuche, auch Stimmung gegen den Iran zu machen.
Ja.
Ist es so weit gekommen? Hat man da irgendwelche Maßnahmen getroffen gegen den Iran?
Also meine Analyse dieses Treffens auch ist ganz eindeutig, dass die USA nicht durchgedrungen sind mit ihren Wünschen, darauf hinzuwirken, dass sich praktisch die Region gegen den Iran dreht. Das ist zweifellos das amerikanische Interesse, keine Frage. Damit wird man auch die israelischen Gesprächspartner dahingehend beruhigt haben, dass man ja immerzu noch ein bisschen offiziell versucht, den Atomvertrag wieder hinzukriegen, notfalls eben auch mit Erpressung. Und dies ist dann ein Teil der Erpressung. Aber soweit zum Beispiel das klug regierte Oman dabei ist, kann man klar sagen, die machen da nicht mit. Das ist ganz eindeutig. Die sind kein starker Freund der USA gegen den Iran, im Gegenteil. Oman hat sich sehr anständig gegenüber und sehr fair gegenüber Iran verhalten in der Vergangenheit. Ich bin selbst Zeuge davon, weil ich an der Oman-Küste entlang geschippert bin und hörte dann von der Schiffsführung des immerhin iranischen Schiffes Iran Shahed, dass man sich ja vor der Küste Omans sicher fühlen könne. Das sind praktische Erfahrungen, dass hier die Region sich nicht einfach instrumentalisieren lässt. Es gibt einen wichtigeren, grundsätzlichen strategischen Anlass der Amerikaner. Ich habe das in der New York Times nachgelesen, sehr, sehr nett. We don't go anywhere, sagt Joe Biden, was eine seltsam schräge Formulierung ist. Typisch Joe Biden, sowas Doppeldeutiges. Das heißt nämlich, wir gehen nirgendwo hin. Aber er wollte eigentlich sagen, wir gehen nicht weg aus der Region. Unsere Interessen lassen wir nicht nach. Wir werden weiterhin auf jeden Fall an der Seite unserer arabischen, nämlich nicht-schiitischen Verbündeten stehen. Und natürlich mit den typischen amerikanischen Hintergedanken, das ist auch alles bekannt, ist in der ganzen Region bekannt. Das steht da plötzlich in der Doppeldeutigkeit seiner Worte. Das finde ich eigentlich zum Lachen so etwas, weil das eben PR-technisch ein Riesenfehler ist, weil es im Grunde auch zeigt, letztlich, was Sache ist. Die Amerikaner, Washington, wird immer schwächer im Vergleich zu China und Russland. Und da kann Washington jetzt Konflikte eintüten, wie in der Ukraine, wie es möchte, oder andere Dinge, also die NATO gegen China positionieren und was auch immer. Das hilft alles nicht. China ist die künftige führende Weltmacht. Und das liegt ganz einfach in der industriellen Leistungskraft einer hochqualifizierten Führung und einer riesigen mehrfachen Volksmasse. 1,5 Milliarden ist einfach 5-mal so viel wie Amerika. Oder fast 5-mal so viel. Das ist es. Und dem ist nichts entgegenzusetzen. Und Indien, die nächste große Macht mit 1,4 Milliarden oder auch 1,5, ist letztlich ja kein Freund der USA als anderes als das, sondern eng Russland verbunden zum Beispiel, traditionell. Und das bedeutet eben, dass 40% der Menschheit nicht auf der Seite der USA stehen. Und mit solchen Dingen sollte man sich in den USA mal für eine vernünftige auseinandersetzen. Hier jedenfalls hat Washington versucht, das Mögliche zu tun. Hat sicher auch Goodwill erreicht, hat sicher eine Öffnung erreicht dort und freundliche Gesichter bei vielen. Und der offen ausgetragene Streit mit Saudi-Arabien erscheint jetzt doch deutlich kanalisiert und stark, wie soll man sagen, zurückgefahren in der Bedeutung. Aber die ganzen Dinge laufen nicht gut. Alle diese arabischen Potentaten sind ja keine super Vorzeigedemokraten. Und es ist eindeutig, dass Chinas Politik, den Partnern null Vorschriften zu machen, desgleichen Russland, hier in dieser Region deutlich erfolgreicher ist als dieser ständige, absolut absurde amerikanische Zeigefinger. Denn man muss ja klar sagen, Amerika hat bewiesen, das ist eine besonders kitzlige Affäre, denn mit Donald Trump hat sich ja gerade Mohammed bin Salman sehr gut verstanden. Der wurde aber durch eine riesige Wahlfälschung daran gehindert, seine Präsidentschaft in einer zweiten Amtszeit fortzusetzen. Und das wissen alle, die da am Tisch sitzen. Da kommt also jemand und redet von Menschenrechten und redet über dies und über das. Mit dem ägyptischen Präsidenten Sisi hat Biden es nur im persönlichen Gespräch gewagt, das Thema anzusprechen, nicht etwa vor Journalisten oder sonst wie. Da ist man sehr zurückhaltend. Der ägyptische Menschenrechts-Record, also die Tatsachen, die da geschaffen sind, die sind furchtbar. Und wenn Joe Biden zum Beispiel gegenüber Ägypten sagt, ja, wir sind ja ungeheuer dankbar für die großartige Unterstützung Ägyptens im Nahostkonflikt, dann sehe ich das ganz praktisch so, dass eine wichtige pro-palästinensische und palästinensische humanistische Aktion, nämlich die Reise von einer großen Anzahl von Palästinensern und Sympathisanten nach Gaza mit humanitären Hilfsgütern, seit Jahr und Tag unterdrückt und verhindert wird. Das macht General Sisi. Dafür eigentlich bedankt sich Joe Biden. Und das sind die Dinge, die in der Region tatsächlich stattfinden. Sodass, wenn man diese Show sieht, die der Joe Biden da abgezogen hat, dann sieht man eben auch, dass Amerika die Macht noch hat, aber sie schwindet und hat kein geistiges Konzept für ein gemeinsames Miteinander in den nächsten Jahrzehnten, außer diesem hanebüchenen und ziemlich verlogenen Geschwätz.
Herr Stell, wenn Sie diese Reise, diese viertägige Reise zusammenfassen wollten, was wäre die Bilanz dieser Reise? Was hat diese Reise gebracht oder nicht gebracht?
Zweifellos hat sie den Amerikanern eine etwas weiter offene Türen gebracht. Bei vielen hat tatsächlich belegt, dass die USA in der Region sich Gedanken machen und vielleicht auch attraktive Angebote darstellen können. Interessant. Eins heißt RAN, Open Access Radio Area Network. Das ist sozusagen die Cloud, die Computer-Cloud, die Datenwolke sozusagen für die arabischen Partner. Und das soll jetzt sozusagen eine Gegenbewegung gegen das Vordringen des Netzbauwerks der chinesischen Firma Huawei am Boden sein. Aber das Problem ist natürlich, die Amerikaner können da eine Cloud installieren, aber wenn man da nicht teilnehmen will, schaltet man das ab. Das heißt, die Amerikaner basteln da etwas, das die arabischen Staaten, wenn sie Lust haben, gar nicht nutzen. Und so ähnlich geht das mit einer Zusage aus Saudi-Arabien an die Amerikaner, dass man also die Höchstfördermenge von 12 auf 13 Millionen Barrel am Tag steigern werde. Das ist einfach Theorie, denn die Saudis fördern gar nicht 12 Millionen am Tag. Und dass man sagt, wir bereiten uns auf einen größeren Output vor, das ist zwar nett gesagt, aber lässt sich wieder nachprüfen. Noch vermutlich werden die Saudis gewaltige Gelder dafür einsetzen, um das zu stemmen. Sondern es ist einfach eine diplomatische Verbrämung der Tatsache, dass Saudi-Arabien seine heutige Fördermenge nicht erhöhen will und wird. Punkt, aus, Ende. Und das sind so Dinge, an denen kann man nachmessen, dass vieles Erklärung und Absicht und, wie soll man sagen, eine Propaganda ist, eigentlich Public Relations, vielleicht besser gesagt, in unserer Art zu reden. Aber tatsächlich am Boden sind die Probleme weder richtig angegangen, noch tatsächlich strategisch irgendwie in Lösung gebracht worden. Und eigentlich zeigt der Besuch Stärke und Schwäche der USA, beleuchtet, dass die Amerikaner im Nahen Osten immer noch mächtig sind. Aber eins ist ganz klar, sie sind auf dem Rückzug.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung.
Moral islamisch gesehen. Welche Rechte und Pflichten haben Eheleute im Islam einander gegenüber und durch welche Eigenschaften zeichnet sich ein muslimisches Ehepaar gemäß Moralkodex des Islams aus? Liebe Hörerfreunde, beim letzten Mal haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass in der muslimischen Familie wechselseitige Rechte beachtet werden müssen. Wenn dies gemäß der Rechtsordnung des Islams geschieht, erhalten alle Familienmitglieder die Chance, so gut wie möglich ihre Persönlichkeit und Moral zu entfalten. In diesem Zusammenhang gilt als erstes und entscheidendes Prinzip daran zu denken, welche Stellung jeder als Mensch vor Gott einnimmt. Aufgrund der Ehrung des Menschen durch Gott, insbesondere der Ehrung der Gottesfürchtigen, fallen alle anderen Abgrenzungen flach und der Geist der Einheit in der Familie wird ins Leben gerufen. Diese Sichtweise bewirkt außerdem, dass die Eheleute einander taktvoll behandeln und anständig und feinfühlig miteinander reden. Ein weiteres Prinzip, welches der Beachtung der gegenseitigen Rechte und Pflichten entspringt, sind die gegenseitigen Liebesbeweise und Zuneigung. Die islamischen Lehren weisen auf dieses Prinzip hin. Demgemäß genügt es nicht, nur im Herzen Liebe zum anderen zu hegen. Zwischen Eheleuten muss dieses Gefühl auch ausgesprochen werden. Die gegenseitige Liebe ist so wichtig, dass Gott sie im Koran erwähnt. Im Vers 21 der Sure 30 Rum heißt es: Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Wenn in der Familie Liebe und Zuneigung herrschen, wird es daheim keinen Konflikt und keine Antipathie oder etwa Hass geben. Vielmehr wird die Liebe zueinander wachsen und erheblich die Beziehungen zwischen den Eheleuten stärken und festigen. Doch gibt es noch eine andere wichtige Stütze für die Berücksichtigung der gegenseitigen Rechte in der Familie, und dies ist das Verständnis füreinander. Das heißt, das Denken und die Haltung und Moral des anderen zu verstehen versuchen. Ein solches Einfühlungsvermögen lässt keine zerstörerischen Konfrontationen mehr zu. Ehestreit geht in den meisten Fällen auf den Mangel an Verständnis füreinander zurück. Wenn Mann und Frau keine Gefühle und Ansichten miteinander teilen, wird ihr Leben bitter werden und seelische Krisen und innere Unsicherheit bedrohen ernsthaft den Ehebund an der Basis. Ein klares Zeichen für Verständnis ist Optimismus. Eheleute, die vom Geist der Verständigung geleitet werden, beachten jeder beim Ehepartner die positiven Eigenschaften und verzeihen ihm seine Schwächen. Auf diese Weise machen sie es möglich, sich gegenseitig durch Ermunterung und Lob charakterlich weiterzuhelfen. Das Verständnis füreinander hat auch den Vorteil, dass die Eheleute ihr Leben so gestalten, dass sie einander nicht zur Last fallen, sondern sich gegenseitig weiterhelfen, ihr Leben gemeinsam verwalten und einander gegenseitig unterstützen. Jeder übernimmt hierbei eine Verantwortung. Der Mann sorgt in der Regel für den Lebensunterhalt seiner Frau und der Familie, wozu er gemäß Islam verpflichtet ist. Die Frau übernimmt Verantwortungen im Haus, aber wenn es notwendig ist, helfen sie sich beide aufgrund ihrer Verständigung sowohl daheim als auch außerhalb des Hauses gerne und motiviert gegenseitig bei der Erledigung ihrer Angelegenheiten. Ein weiteres fruchtbares Ergebnis des gegenseitigen Verständnisses ist die Bereitschaft, eventuelle versehentliche Fehler des anderen zu vergeben, beziehungsweise eigenes schlechtes Verhalten durch etwas Gutes wieder auszugleichen. Dies ist überhaupt ein typisches Merkmal im Moralkodex des wahren Islams, wie ihn der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, lehrt. In den Versen des Korans, welche die Moral betreffen, und ebenso in den Berichten über das Verhalten des Propheten und der unfehlbaren Imame aus seinem Hause, heißt es: Wenn ihr möchtet, dass der Allmächtige euch eure Sünden verzeiht, so müsst ihr euch selber auch mit der moralischen Tugend der Nachsicht schmücken und den anderen ihre Fehler vergeben, ganz besonders eurem Ehepartner und den Kindern. Es ist aber auch ein Zeichen für gegenseitiges Verständnis zwischen Eheleuten, wenn sie einander für Bemühungen danken. Dankbarkeit gegenüber dem Ehepartner für die Mühen, die er bzw. sie für die Familie auf sich nimmt, stärkt die Motivation des anderen und bringt die Herzen der Eheleute einander näher. Dankesbezeugung löscht eventuelle Gleichgültigkeit gegenüber einander aus, animiert zu verstärkten Bemühungen und bringt noch mehr Schwung ins Leben. Dankbarkeit haucht dem Familienleben noch mehr Geistesverständnisses füreinander ein. Zusammengefasst lässt sich also sagen, ein schönes und ruhiges Zuhause lässt sich durch konstruktive Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern, gegenseitige Liebe und gegenseitiges Verständnis, Optimismus und gemeinsames Verantwortungsgefühl wieder gut machen von Schlechtem durch Gutes und Dank für die Bemühung des anderen um die bestmögliche Lebensverwaltung herstellen. Bedauerlicherweise leidet die moderne Gesellschaft an dem Mangel an einer solchen Atmosphäre in den Familien und die Grundfesten der Familie sind daher in Gefahr geraten. Bei der Konfrontation mit diesem ernsthaften Schaden sucht man sich mit Medikamenten zu beruhigen, anstatt umzudenken, oder man strebt nach einem luxuriösen, vergnügungsreichen Leben, in der Vorstellung, auf diese Weise könne man an innere Ruhe gelangen. Unterdessen ist die Wiederbelebung der Erinnerung an Gott, der einzige Weg, auf dem die Herzen wahre Ruhe finden, und es ist die Erinnerung an Gott, welche wieder die Achse für alle moralischen und menschlichen Werte im Leben herstellt und allen Menschen und insbesondere den Familien Frieden beschert.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Kuniko kam aus dem Land der aufgehenden Sonne. Gute Unterhaltung.
Dieser Beitrag ist der einzigen japanischen Mutter eines Märtyrers der heiligen Verteidigung der Islamischen Republik Iran gewidmet. Eine Kollegin erzählt: Ich habe sie bei der Rückkehr von der Arbeit beim IRIB im Büro Taxidienst kennengelernt. Sie redete nicht viel und war sehr höflich. Als ich einmal Blätter mit einer Übersetzung in ihrer Hand sah, wusste ich, dass sie für einen der fremdsprachigen Radiosender übersetzt. Sie erzählte mir, dass sie seit der Entstehung des japanischsprachigen Auslandsdienst dort mitarbeitet hat. Ihr revolutionärer Geist war unglaublich. Unterwegs las sie in einem kleinen Koranexemplar und sagte, dass ihr der Klang des Korans einen vorher nie gekannten Genuss bereitet. Wenn sie sprach, war es, als ob der Islam und die Revolution ein Teil von ihr ist. Aber sie hat niemals erwähnt, dass sie eine Mutter ist, die um ihren Sohn, der an der Front den Märtyrertod gefunden hat, trauert. Nun ist Kuniko Yamamura die einzige japanische Mutter eines Märtyrers der heiligen Verteidigung der Islamischen Republik Iran am 1. Juli 2022 im Teheraner Khatamul Anbiya Krankenhaus verstorben. Die Nachricht von ihrem Tod hat mich mit anderen Seiten ihres Lebens vertraut gemacht und vielleicht möchten auch Sie mehr darüber erfahren. Das Buch Mohajere Sarzamine Aftab, Emigrant aus dem Land der Sonne, enthält die Memoiren von Frau Kuniko Yamamura, dem Mädchen mit Kopftuch aus Japan. Geschrieben hat dieses Buch Hamid Hessam, ein Autor von Büchern über die heilige Verteidigung, der einmal zu dem Kongress in Hiroshima diese japanische Dame begleitet hat und von ihren wirksamen Aktivitäten beeindruckt war. Frau Yamamura sagt, ich hätte nie gedacht, dass die Geschichte meines Siebens einmal als Buch erscheinen wird. Denn wenn ich in Japan bei meiner Familie geblieben wäre, dann wäre mein Leben völlig normal verlaufen. Aber meine Bekanntschaft mit einem iranischen Muslim hat meinem Leben eine andere Richtung gegeben. Koniko Yamamura stammte aus einer buddhistischen Familie. Wie alle anderen japanischen Mädchen lernte sie, wie man Blumengestecke anfertigt und grünen Tee zubereitet. Doch der Krieg warf dunkle Schatten über Konikos Land. Mit 20 begegnete sie einen jungen Iraner, dessen islamischen Verhalten sie beeindruckte. Darüber berichtet sie selber. An jenem Tag besuchte ich einen Englischkurs. Mein Blick fiel auf zwei neue Leute. Ein neuer Kursteilnehmer und ein Ausländer in seiner Begleitung. Der Unterricht begann und alle konzentrierten sich auf das, was der Lehrer sagte, bis es Mittag wurde und der ausländische Gast plötzlich aufstand, in eine Ecke ging und sich zu verbeugen und wieder aufzurichten begann. Dabei sprach er leise etwas vor sich hin. Keiner achtete mehr auf den Unterricht, sondern wir alle sahen erstaunt zu ihm rüber und fragten uns gegenseitig mit Fingerwinken, was macht er da? Ist er etwa verrückt? An jenem Tag gingen mir auf dem Heimweg viele Fragen durch den Kopf. Und am nächsten Tag kam dieser Ausländer erneut in den Unterricht und wir begannen, ihn über das Erlebnis von gestern zu fragen. Der junge Ausländer antwortete in einem perfekten Englisch: Ich bin ein Muslim aus Iran. Ich habe hier gestern das Gebet verrichtet. Das Gebet ist der Gottesdienst unserer Religion und eine Art Bezeugung unserer Dankbarkeit gegenüber Gott. Bis zu dem Tag hatte ich den Namen Iran nur mit Erdöl in Zusammenarbeit gebracht und nicht mehr darüber gehört. Ich wusste überhaupt nicht, wo dieses Land liegt und woran seine Bevölkerung glaubt. Von Islam hatte ich auch keine Ahnung. Aber dieser Vorfall hat mich neugierig gemacht und ich wollte mehr über den Islam wissen. Dieser iranische Herr, der, wie ich später erfuhr, Asadullah Boboi hieß, besuchte weiter unseren Sprachlehrgang und diese Begegnungen haben mein Leben verändert. Schließlich hielt er um meine Hand an. Frau Yamamura berichtet, mein Vater war absolut dagegen, dass wir heiraten, denn in seinen Augen und in den Augen der meisten Japaner war ein Ausländer gleichzusetzen mit einem Amerikaner. Und wir hatten von den Amerikanern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in unser Land eingedrungen waren, nur Verbrechen und Verdorbenheit erlebt. Aber Herr Boboi gab nicht auf und schließlich war mein Vater einverstanden. Er stellte aber folgende Bedingungen. Wenn du heiratest und in den Iran gehst, hast du nicht das Recht, an eine Rückkehr zu denken. Auf wie viele Schwierigkeiten du auch immer stoßen magst. Ich war mit seiner Bedingung einverstanden. Kaum hatte die Islamische Revolution gesiegt, als der Irak einen Krieg gegen Iran begann. Sabor Boboi hatte damals 3 Kinder. Sie sagt über die Zeit kurz vor dem Sieg. Salman und Mohammed haben zusammen mit ihren Kameraden von der Moschee die Petroleumkanister bei den Nachbarn eingesammelt und sind von einem Petroleumverkäufer zum anderen gegangen, um für alle Petroleum zu finden. Ich und meine Tochter haben so gut wir konnten, den Revolutionären zu helfen, von der Besorgung von Stoff und Bettlaken für die Verletzten bis zur Herstellung von Molotow-Cocktails. Ich habe mich über mich selber gewundert, dass ich gar keine Angst hatte. Ich sah, welche Opfer die Bevölkerung brachte und war mir sicher, dass wir siegen werden. Da habe ich auch begriffen, wie wichtig die Rolle der Führung ist. Wenn der Imam, Imam Khomeini, und seine Weisungen nicht gewesen wären, hätte die Revolution des Volkes nicht gesiegt. Schaut euch die Nachbarländer und das Schicksal ihrer Revolutionen an. Dann stellt ihr fest, wie wichtig die Frage der Führung ist. Sabo Boboi fühlte sich stark mit der islamischen Revolution und ihren Zielen verbunden. Dieses Gefühl erreichte seinen Höhepunkt, als ihr Sohn Mohammed an die Front ging. Sie sagte über ihren Sohn, sein Anstand historischen Satz von Imam Khomeini im Jahre 1963 erinnert, als er gesagt hat, »Meine Soldaten liegen in der Wiege. Ich habe mich immer gefragt, ist mein Mohammed einer dieser Soldaten, die der Imam damals angekündigt hat?« Frau Sabo Boboi erinnert sich weiter, Mohammed war 18 Jahre alt, als der Imam dazu aufrief, dass die jungen Männer die Fronten füllen sollen. Mohammed sagte, dass er auch gehen möchte. Ich habe mich nicht dagegen gestellt, denn ich hatte gelernt, dass aus der Sicht des Islams Kinder ein anvertrautes Gut Gottes sind und ihm wieder zurückgegeben werden. Die Aufgabe der Eltern besteht nur darin, sie richtig zu erziehen. Ich hatte gelernt, dass ich meinen Sohn, wenn er den Weg Gottes gewählt hat, nicht davon abhalten darf. Übrigens war mir die Situation nicht unvertraut, denn mein ältester Sohn, der studierte, war bereits vor Mohammed an die Front gegangen und war verwundet worden. Kurz gesagt, Mohammed war das erste Mal an der Frontlinie im Westen und kam zurück, als es die Aufnahmeprüfung für die Uni gab. Er nahm daran teil und dann ging er wieder an die Front zurück. In seinem letzten Brief hat er geschrieben, »Ich habe mich entschlossen, bis zu meinem letzten Blutstropfen an der Front zu bleiben. Diese Erde ist vom Blut der Märtyrer getränkt. Ich kann nicht von hier weggehen.« Am 22. Fadwa-Din 1362, Anfang April 1983, ging Mohammeds Wunsch in Erfüllung. Er wurde von Seiten der irakischen Kräfte von einem Granatsplitter getroffen und zum Märtyrer. Als nach seinem Tod die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung für die Universität bekannt gegeben wurde, erfuhren wir, dass er die Zulassung der Teheraner Universität Wissenschaft und Industrie für den Ingenieurlehrgang in Metallurgie erhalten hatte. Die Mutter von Märtyrer Mohammed Boboi hat all die Jahre immer versucht, sich nützlich zu machen. Sie lehrte an der Schule Kunst und an der Teheraner Universität Japanisch, übersetzte für das Kulturministerium und warb auf der Hajj-Reise für den Glauben. Aber gemäß ihrer eigenen Aussagen nahm ihre Tätigkeit im Teheraner Friedensmuseum einen besonderen Platz ein. Mohammad Reza Tari Pur Muqaddam, der Leiter des Teheraner Friedensmuseums, hat vor kurzem über diese Aktivität von Kuniko Yamamura gesagt, neben Bildern, Filmen und Texten erscheinen auch lebendige Beweise in diesem Friedensmuseum. Entweder sind es chemisch Geschädigte oder Angehörige von Märtyrern. Unter ihnen ist Frau Boboi als wertvolle Zeugin aufgetreten. Sie ist seit 17 Jahren Mitglied der Gesellschaft zur Unterstützung der Opfer von chemischen Waffen gewesen und hat uns zu effektiveren Tätigkeiten angeregt. In Wahrheit ist sie die Mutter des Teheraner Friedensmuseums gewesen. So Gott will, wird sie einst mit den Freunden Gottes auferstehen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.